Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Jetzt mit Pastor Joseph Prince.
Im Alten Testament kam die Gnade nur über einzelne Menschen wie Noah, Josef oder David. Aber die Propheten wussten, dass die Gnade eines Tages über eine ganze Generation kommen würde. Und so forschten sie nach und weissagten die Gnade, das Charisma, die Gunst, die über sie kommen würde. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Weiter. Ihnen, den Propheten, wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst. Frustrierend, was? Man bekommt Visionen und Träume, aber Gott sagt, dass dieser ganze Segen nicht für sie ist, sondern für eine zukünftige Generation. Nämlich sie. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, schreibt Petrus und meint damit auch sich. Uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist. Durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Preist Gott. Wo waren wir? Bei Josef. Josef wurde also mit Gunst gesegnet. Gott hat ihn erhoben. Und so wird Gott auch sie, ungeachtet aller Angriffe, allen Betrugs und aller schlimmen Ereignisse, erheben. Das sind nur Trittsteine auf dem Weg dorthin, wo Gott sie haben möchte. Sie haben noch gar nichts gesehen.
Okay, sorry.
Ich bin ganz aufgeputscht. Preist Gott, machen wir weiter. Dann kommt die Geschichte von Mose. Josef hatte seinen Vater und seine Brüder eingeladen, mit ihm in Ägypten zu leben. Dort hatten sie sich vermehrt. Sie waren zu einem großen Volk geworden. Und dann kam ein Pharao, der Josef nicht kannte. Er befürchtete, dass sie gegen Ägypten rebellieren könnten. Also beschloss er, sie zu unterdrücken und machte sie zu Sklaven. In dieser Zeit waren die Engel sehr aktiv. Also dachte der Teufel, oh, Josef war nicht der eine. Wer ist es? Die Engel sind sehr aktiv. Es wird ein Retter kommen, der sie aus der Sklaverei befreit. Das muss der Messias sein. Also stiftete der Teufel den Pharao an, dass zu der Zeit, als Mose geboren wurde, alle hebräischen Babys in den Nil geworfen werden sollten. Kindsmord. Warum? Weil er nicht wusste, wer der eine ist. Der Teufel wusste nicht, dass es Mose ist. Der Teufel ist nicht sehr klug. Ich sagte, der Teufel ist nicht sehr klug. Sie sagen immer, der Teufel weiß alles. Er kennt meine Gedanken. Er kann meine Gedanken lesen. Bevor ich es merke, ist er schon da. Es ist wie beim Elfmeter. Wenn ich mit rechts schieße, springt er nach rechts, als hätte er es gewusst. Nein, er kann keine Gedanken lesen. Reden Sie also nicht, als würde er gewinnen.
Amen.
Tragen Sie vielmehr das Lob Gottes im Mund.
Amen.
Der Teufel wusste nicht, welches Kind es sein würde, sonst hätte er sich direkt auf Mose gestürzt. Aber er ließ die Ägypter alle hebräischen Babys töten. Natürlich beschützte Gott Mose. Aber Mose war nicht der eine. Spulen wir ein bisschen vor bis zu David. Warum wurde David erst später angegriffen? David wurde erst angegriffen, nachdem er den Diener des Teufels, Goliath, besiegte. Goliath war wieder eine Invasion. Die erste Invasion von Riesen wurde durch die Sintflut zerstört. Die zweite Invasion wurde durch das Volk Israel zerstört. Wissen Sie, warum der Teufel Israel heute so hasst? Wissen Sie, warum in den Medien ständig von Israel zu lesen ist? Es ist so ein kleines Land, nicht größer als New Jersey. Warum steht es ständig im Mittelpunkt? Ich sage es Ihnen, weil sie Gottes Bundesgenossen sind. Der Teufel hat schlechte Erinnerungen an sie,
okay?
Er wusste also nicht, wer es ist. Dann sah er, wie ein Prophet zum Haus von Isai kam und den rothaarigen Jungen salbte, der David hieß, und sagte, du meine Güte, Maschiach! Maschiach heißt gesalbt. Das muss er sein! Und wie, um es zu bestätigen, trat David vor, als sich kein israelischer Soldat traute, gegen den Riesen anzutreten und tötete den Riesen. Da sagte der Teufel, das muss er sein, ich werde ihn vernichten. Und wieder gab es ein menschliches Drama. Der arme David musste von einem Ort zum anderen flüchten und sich in Höhlen verstecken. Der Teufel benutzte Schwerter und warf Speere und so weiter. Ist Ihnen aufgefallen, dass der Teufel anfängt, Speere zu werfen, sobald Gott sie auszeichnet? Heute sind es einfach keine Speere mehr, sondern böse E-Mails und böse Texte. Aber es sind trotzdem Speere. Aber Gott beschützte David. Und Saul starb. Dann kam der Teufel mit der ganzen Verführungsgeschichte durch Bathseba, oder vielmehr mit Bathseba. All das gehört zu diesem menschlichen Drama, weil die Zeit drängt, verlassen wir jetzt David. Übrigens, nach der Herrschaft von David und Salomo gab es das Königreich Juda. Und der Teufel wusste, dass es nicht mehr um das Königreich Israel ging, sondern um Juda. Nach Salomo wurde das Reich geteilt. Das ist eine andere Geschichte. Aber der Teufel wusste, dass Jesus aus dem Stamm Juda kommen würde, weil es heißt, der Löwe von Juda. Also versuchte er dort, den Samen auszulöschen. Einmal gab es einen König, den achten König, der Joasch hieß. Seine ganze Familie, alle Mitglieder des Königshauses von Juda, wurden ausgelöscht. Bis auf ein winziges kleines Baby. Haben Sie das gewusst? Nur ein Baby blieb übrig. Und dieses Baby war Joasch. Ich zeige Ihnen die Geschichte, 2. Chronik 22. Als aber Athalia die Mutter Ahasjas sah, diese Athalia, ich erzähle Ihnen etwas über diese Frau, nennen Sie Ihre Tochter nie Athalia. Die war aggressiv wie Bruce Lee. Wissen Sie, wer ihre Mutter war? Isebel. Ihre Mutter war Isebel, ihr Vater war Ahab. Sie heiratete Joram, den König von Juda. Und hier sah sie, dass ihr Sohn tot war. Damals brachte man oft alle nachfolgenden Erben um. Aber das hier zeigt, wie wahnsinnig diese Frau ist, so wie ihre Mutter Isebel. Sie sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. So verrückt war sie. Diese Frau war wahnsinnig. Haben Sie das schon einmal zu Ihrer Frau gesagt? Nie? Nicht mit diesen Worten? Bist du wahnsinnig? Na gut, egal. Sie brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. Und jetzt schauen Sie her, nächster Vers. Aber Josheba, Jehova Sheba, Gottes Schwur, Gottes Versprechen. Gott hält immer sein Versprechen. Diese Frau, Josheba, die Tochter des Königs, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, er war noch ein Baby, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester. Sehen Sie, sie war also eine Stieftochter der verrückten Frau. Die Tante des Jungen. Gott sei Dank ist eben nicht jeder Apfel schlecht, der vom Stamm fällt. Gott lässt jeden selbst entscheiden. Sie verbarg ihn vor Athalia, sodass er nicht getötet wurde. Nächster Vers. Und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Haus Gottes verborgen. Athalia aber herrschte über das Land. Das ist ein Bild. 6000 Jahre lang verbirgt sich Jesus im Himmel. Und die Welt spielt verrückt. Sie denken, das Ganze sei nur eine Religion, aber das ist es nicht. Denn nach 6 Jahren riefen die Leute, das kommt nach diesem Vers, bringt den Sohn des Königs heraus. Gott wird den König aus den geheimen Zimmern herausführen und alle Knie werden sich beugen. Und als der hohe Priester Jojada Joasch nach 6 Jahren herausführte, er war nur ein kleiner Junge, erst 7 Jahre alt, wurde Athalia getötet und der Junge wurde König. Verstehen Sie? Alles hing von einem kleinen Kind ab. Der Teufel hatte es durch eine verrückte Frau fast geschafft. Nicht alle Frauen sind verrückt. Meine Frau ist verrückt. Nach mir. Preist Gott. Jetzt werden Sie bloß nicht neidisch. Das war 2. Chronik 22. Okay, spulen wir vor. Weil wir nicht so viel Zeit haben, überspringen wir König Joachim, was auch eine interessante Geschichte ist, und spulen vor bis zu Jesus. Joasch durfte nicht sterben, weil Jesus von ihm abstammen würde. Wäre die königliche Ahnenlinie abgeschnitten worden, hätte Jesus nicht der Löwe von Juda sein können. Spulen wir also weiter. Und schließlich sah der Teufel wieder einmal Engel am Himmel über Bethlehem. In Jerusalem und in Israel. Aber er wusste nicht, welches Baby es ist. Ist das frustrierend? Welches Baby ist es? Dann kamen die weisen Männer auf ihren Kamelen angeritten und sahen aus wie David Yao. Wie das Fahrzeug, mit dem er fährt.
Vehicle that he's on.
Im Kamelstil. Und diese weisen Männer suchten nach dem Kind. Sie hatten den Propheten Daniel gelesen, der ganz genau das Jahr voraussagt, in dem Jesus geboren wird. Und an welchem Tag? Zum Laubhüttenfest. Denn das Wort Laubhütte bedeutet, er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn man das Jahr weiß, weiß man also auch den Tag. Und der Ort? Aus dir, Bethlehem. Gott nannte Bethlehem, wird der kommen, der regiert in Ewigkeit. Freunde, wir kommen also endlich zu Jesus, dem Jesuskind, dem göttlichen Baby. Der Teufel wusste nicht, welches Kind es war. Aber als die weisen Männer kamen, erzählten sie es unabsichtlich dem König. Der König sagte, sagt mir, wo er ist, damit ich ihn auch anbeten kann. Aber Gott zeigte den weisen Männern in einem Traum, dass dieser König ganz anders ist, als es den Anschein hat, und dass er lügt. Also warnten die weisen Männer Maria und Josef vor den Absichten des Königs. Und die weisen Männer nahmen einen anderen Weg. Der König wurde sehr zornig. Wie der Teufel wusste er nicht, welches Baby es ist. Niemand hätte erwartet, dass Gott seinen geliebten Sohn in eine stinkende Futterkrippe schickt. Ist das nicht toll? Eine Krippe an einem Ort, der einmal seinem Vorfahren David gehört hatte. Er stammte von David ab und wurde von einer Jungfrau geboren. Herodes wurde zornig. Er sagte, jedes Kind unter 2 Jahren soll getötet werden. Als die weisen Männer ankamen, war Christus zwischen 1 und 2 Jahren alt. Er wohnte nicht mehr in der Höhle, sondern in einem Haus. Und wieder gab es einen Kindsmord. Und sie töteten alle Babys in Bethlehem. Aber Gott beschützte Jesus. Und Jesus wuchs auf. Sie kennen die Geschichte, wie der Teufel Jesus immer wieder umzubringen versuchte und wie es ihm nicht gelang. Wenn es ihm gelungen wäre, Freunde, dann wären Sie und ich heute nicht hier. Wir wären nicht gerecht gesprochen. Aber warum, Pastor Prince? Wozu musste Jesus kommen? Warum gab es dieses ganze Drama? Weil Gott ihnen Folgendes geben will. Lesen wir Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Gott wusste, dass die Übertretung des einen Adams Sünde war. Und durch Adams Sünde kam der Tod in die Welt. Das brach Gott das Herz. Gott wollte nie, dass der Mensch stirbt. Das ist der Grund, warum Jesus weinte. Er dachte an den Plan seines Vaters. Er dachte daran, dass das nicht so sein sollte. Er wusste, dass er Lazarus von den Toten auferwecken würde. Also weinte er nicht um Lazarus. Er wusste, dass er ihn auferwecken würde. Also weinte er, weil er wusste, dass das nicht so gedacht war. Der Mensch sollte nie sterben. Aber nun kam infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft. Der Tod ist nicht nur da, sondern herrscht. Er führt eine, wie nennt man das? Das Wort heißt hier Basilio. Das heißt Königsherrschaft. Der Tod herrscht. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade empfangen? Wer ist das? Die Schuldigen. Schuldige sind die einzigen, die den Überfluss der Gnade empfangen können. Dass sie ihre Schuld und Schande bringen, ist die einzige Voraussetzung dafür, dass der Überfluss der Gnade über sie kommt. Keine Sorge, das haben wir alle. Auch wenn sie es nicht denken, haben sie welche. Und das Geschenk, es ist ein Geschenk, ohne Bedingungen. Jesus hat alles bezahlt. Der Gerechtigkeit empfangen und was? Im Leben herrschen. Bitte denken Sie bei im Leben herrschen nicht, dass wir in diesem Leben herrschen werden. Es geht nicht um dieses Leben. Es ist eine Gegenüberstellung. Adam gab dem Tod die Herrschaft. Jesus gab dem Leben die Herrschaft. Verstehen Sie? Es geht nicht um das Herrschen in diesem Leben. So nennen wir das nur. Es geht um die Herrschaft des Todes und des Lebens. Sie werden in der Herrschaft des Lebens herrschen. Sie besitzen 4 Leben. Oder auf Bayerisch, Leben. Sie besitzen 4 Leben.
Amen.
Wer will, dass das Leben herrscht? Wenn das Leben herrscht, wird jede Zelle lebendig. Dann werden sie kerngesund. Ihre Erinnerungen kommen zurück. Auf einmal macht es plopp, 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 plopp. Und oh, ich erinnere mich. Das brauchen wir. Wir müssen im Leben herrschen. Und warum herrschen wir nicht im Leben? Warum? Weil wir diese zwei Geschenke nicht empfangen haben. Das Wort empfangen steht im Präsens und im Aktiv. Präsens bedeutet, dass es jetzt geschieht. Eine Handlung in der Gegenwart. Okay, Sie müssen jetzt empfangen. Hören Sie zu, Errettung bedeutet, dass Sie annehmen, dass Sie für immer gerettet sind, ja. Aber dieses Empfangen bedeutet, dass Sie jeden Tag erneut den Überfluss der Gnade annehmen müssen. Wenn Sie sich schuldig oder schlecht fühlen, weil Sie etwas falsch gemacht haben, müssen Sie sagen, Vater, ich nehme den Überfluss deiner Gnade an, Halleluja. Ich nehme das Geschenk der Gerechtigkeit an. Präsens bedeutet eine wiederholte Handlung. Sie müssen es immer wieder empfangen. Es genügt nicht, es einmal anzunehmen. Präsens und aktiv. Aber was bedeutet aktiv? Dass Sie es annehmen müssen. Niemand kann es für Sie annehmen. Aktiv heißt, der Junge schießt den Ball. Das ist eine aktive Handlung. Der Junge wird vom Ball getroffen, ist passiv. Das wäre dann Präsens und passiv. Dazu müssen Sie nichts tun. Es passiert einfach. Aber hier steht Präsens und aktiv. Der Junge schießt den Ball. Sie sind der Junge, verstehen Sie? Sie müssen es aktiv empfangen. Es genügt nicht zu sagen, ja, im Kopf weiß ich es. Nein, Sie müssen jeden Tag den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Manchmal sage ich, bevor ich bete, Herr, ich empfange den Überfluss deiner Gnade. Ich empfange dein Geschenk der Gerechtigkeit. Vor allem das Wort Geschenk. Geschenk der Gerechtigkeit.
Halleluja.
Können Sie mir folgen? Preist Gott.
Amen.
Ein letzter Gedanke. Was passiert heute in der Welt? Die Schöpfung stöhnt und weint. Haben Sie noch ein bisschen Geduld. Ich habe heute den Lobpreis geleitet. Geben Sie mir noch etwas Zeit. Na, ich weiß, ich mache das schon seit Wochen so. Aber ganz egal, ob es Ihnen passt oder nicht. Sie müssen sowieso sitzen bleiben und zuhören.
And listen.
Was geschieht in der Welt? Warum gibt es immer mehr Erdbeben? Warum gibt es immer mehr Katastrophen? Wir sagen, die Ozonschicht ist schuld. Wir sagen, die Fabriken und Produktionsanlagen der Menschen sind schuld. Wir sagen, die Welt muss geheilt werden. Aber was ist wichtiger, als die Welt zu heilen? Die Menschen. Wenn die Menschen geheilt sind, wird auch die Welt geheilt. Das sage ich Ihnen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das ist die letzte Bibelstelle und dann bin ich fertig. Römer 8. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung, der ganzen Schöpfung, sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Warum stöhnt sie? Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig. Die ganze Schöpfung. Die Vögel wollen reden, aber sie können nicht reden, sondern nur zwitschern. Sie zwitschern wie Singapurer in Johor Bahru. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Hier steht Hoffnung. Das bedeutet, es ist eine zuversichtliche Erwartung von Gutem in der Zukunft. Gott sagt, Schöpfung, dir wird Gutes geschehen.
Amen.
Löwen brüllt nicht mehr. Affen hört auf zu schaukeln.
Amen.
Hunde bellt nicht mehr. Ihr werdet erlöst werden. Worauf warten Sie? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Haben Sie gewusst, dass sich die ganze Schöpfung danach sehnt, dass Sie offenbart werden? Sie ahnen ja nicht, wie wichtig Sie sind. Sie sind der Grund dafür. Gott wird Sie gebrauchen, um die Schöpfung zu erlösen. Sehen Sie das Wort gespannte Erwartung? Auf Griechisch ist das ein Wort, gespannte Erwartung. Das ist sehr interessant. Das Wort bedeutet nach Theia ängstliche und beständige Erwartung. Und die zweite Definition bei B gefällt mir. Mit gerecktem Hals beobachten. Oder mit erhobenem Kopf. Seine Aufmerksamkeit auf etwas richten. Mit gerecktem Hals. Das habe ich schon gesehen. Man sieht es im Zoo. Jedes Mal, wenn man vorbeigeht. Sie sehnen die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Ist es soweit? Werden die Söhne Gottes offenbart? Haben Sie das schon einmal gesehen? Bei Pfauen, Geparden, Leoparden? Pastor, die halten nach Gefahren Ausschau. Ja, oft stimmt das. Aber oft ist es nicht wegen einer Gefahr. Sie suchen nach den Söhnen Gottes. Mit gerecktem Hals. Das bedeutet übersetzt, ist es soweit? Wenn sie unser Lob und unsere Anbetung hören, machen die Affen. Das bedeutet übersetzt, ist das der Sohn Gottes?
This is the Son of God? Okay.
Die Bibel sagt es ganz klar. Lesen wir es noch einmal, dann komme ich zum Ende. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das Wort für Söhne heißt erwachsene Söhne. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Sie rufen, bitte, bitte tretet in eure Sohnschaft ein. Und ein paar Verse vorher steht in Römer 8 über den Geist der Knechtschaft. Denn ihr habt nicht, das steht im gleichen Kapitel, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. In so vielen Gemeinden und so vielen Kreisen nennt man Gott immer noch nicht Abba, Vater. Aber die Schöpfung sehnt sich nach den Söhnen Gottes, die Gott Abba, Vater nennen. Solange das Christentum eine Religion ist, wird die Schöpfung stöhnen. Aber die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie wartet darauf, dass wir kommen und sagen, ich bin ein Sohn Gottes. Dann wird die ganze Schöpfung um sie herum aufblühen, ganz gleich, Freunde, wo auf der Welt sie sind. In Südkorea gibt es viele Gläubige, und das ist der Grund, warum ihre Ernten so üppig ausfallen. Die Schöpfung reagiert darauf.
Creation responds. Amen.
Wissen Sie, warum Singapur so gesegnet ist? Weil Sie hier sind. Sie sind hier. Die Schöpfung reagiert darauf. Es liegt nicht an den Resorts und den Casinos. Sie werden durch uns gesegnet. Wenn Menschen hierher kommen, sagen alle, ich weiß nicht warum, aber in Singapur herrscht so eine Atmosphäre. So eine Atmosphäre. Die Schöpfung reagiert darauf, wenn Söhne Gottes in der Nähe sind. Und es sind nicht allein die Söhne Gottes. Hier steht die Offenbarung. Sie wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ich sage Ihnen, die Schöpfung stöhnt und windet sich in Schmerzen und wartet mit erhobenem Kopf auf die Söhne Gottes. Nicht auf den Menschensohn, sondern auf die Söhne Gottes. Deswegen sollen wir den Geist der Sohnschaft einnehmen. Wir sollen ihn besitzen. Wir sollen sagen, Söhne Gottes. Gehen Sie zu Ihrer Pflanze und sagen Sie, ich bin ein Sohn Gottes. Ich sage Ihnen, Ihre Pflanze wird wachsen. Probieren Sie es bei Ihren Pflanzen zu Hause aus. Nehmen Sie zwei Top-Pflanzen, stellen Sie eine dorthin und sagen Sie jedes Mal, wenn Sie nach Hause kommen, ich verfluche dich im Namen von Jesus. Und zu der anderen sagen Sie, ich bin ein Sohn Gottes, okay? Nach einem Monat erzählen Sie mir davon. Probieren Sie es einfach aus. Verfluchen Sie eine Pflanze, bevor Sie Ihren Tumor verfluchen. Jesus musste auch üben. Nein, Jesus musste nicht üben. Aber er hat uns gelehrt, das zu tun. Oh, preist Gott, Halleluja. Dankt Gott. Okay, alle, die hier sind und die im Fernsehen zuschauen, beten Sie mit mir. Vater im Himmel, ich empfange jetzt den Überfluss deiner Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Ich kann nicht mehr verdammt werden, auch wenn ich schuldig bin. Denn ich habe das Geschenk der Gerechtigkeit, das mich von aller Schuld freispricht. Der Same der Frau hat dafür bezahlt. Der göttliche Same ist gekommen. Er ist gestorben, um mir dieses Leben zu geben. Ein Leben, das herrscht. Leben in Fülle. Leben herrscht in meinem Körper. Leben herrscht in meiner Seele, in meinem Verstand, in meinen Gefühlen. Leben herrscht in meinem Geist, in meiner Situation, um mich herum. Jeder, der mich berührt und mir nahe kommt, fühlt dieses Leben. Er spürt dieses Leben und wird geheilt. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Gebt ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Wenn Sie heute hier sind und sagen, Pastor, ich möchte auch zu den Söhnen Gottes gehören. Ich möchte empfangen, was Jesus uns schenken will. Ich weiß, dass es Gott viel Mühe gekostet hat, dafür zu sorgen, dass der Same kommen konnte. Ich möchte an allem teilhaben, was Christus ist. Dann beten Sie das folgende Gebet mit. Sie sind nicht zufällig hier. Sie sind nicht aus Versehen hier. Gott hat Sie hierher geführt. Gott wollte, dass Sie hier sind, damit Sie das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Sind Sie bereit? Beten Sie das Gebet aus ganzem Herzen mit, ganz gleich, wo Sie gerade sind. Neigen wir alle den Kopf. Sprechen Sie es laut aus und sagen Sie es aus ganzem Herzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, den göttlichen Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertritt, den Drachenvernichter, der die Versprechen erfüllt. Danke, Vater. Ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Retter an. Ich danke dir, dass ich gerettet bin, und zwar für immer. In den Augen Gottes bin ich für immer gerecht und freigesprochen von aller Schuld. Danke, Vater. Jeder Segen Gottes ist nun mein. Jesus ist für immer mein Herr. Amen. Preist ihn.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.